Heute geht es ja um den Ehepartner und die Lieder, die wir gesungen haben, haben alle etwas damit auch zu tun, obwohl die Ehe nicht direkt angesprochen worden ist. Ich möchte es noch einmal so euch einfach sagen, was wir gesungen haben. Einmal, wir versammeln uns zu dir, oh großer Gott. Wir erwarten von dir, dass du eingreifst, dass du auch auf unser Leben siehst. Du hast alles ja in der Hand. Dann, bleibend ist deine Treue. Nicht unsere Treue ist so groß, sondern wir vertrauen auf Gottes Treue. Dann hatten wir gesungen, danke für diesen guten Morgen. Da haben wir auch versucht, auch für das Kleine zu danken. Sicherlich sollten wir auch für unsere Ehe danken. Und dann, Herr, du gibst uns Hoffnung. Bevor wir Gottes Wort hören, möchte ich noch beten und wir stehen dazu auf. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir danken, weil du hier bist und unser Leben kennst. Du weißt, ja, mit welchen Dingen wir es zu tun haben. Und du weißt auch, ja, wenn heute es um die Ehe geht, ja, wie es auch bei dem Einzelnen ja darum bestellt ist. Du weißt auch noch, wer unter uns heiraten wird. Du weißt auch, wie es in 5 Jahren aussehen wird bei den Ehen. Und ich möchte dich von Herzen bitten, dass heute ein Tag sein möge, ja, der ein Tag ist des Segens und der Hilfe von oben. Herr, erbarm du dich. Und wir vertrauen darauf, auf deine Treue, auf deine Gnade, auf das, dass du zu deinem Volk sprichst. Amen. Ich weiß noch, als Kirsten und ich geheiratet haben, das war vor fast 25 Jahren. Dieses Jahr werden wir, so Gott will, wenn wir leben, eben auch unser 25-jähriges Bestehen haben, Silberhochzeit. Und da möchte ich auch jetzt schon sagen, wir wollten euch gerne dann auch zum Kaffeetrinken einladen. Das ist am 3. Mai. Könnt ihr euch schon mal so ein bisschen so gedanklich drauf einrichten. Ja, gut. In dieser Zeit haben wir so manche Ehe auch begleiten können. Und oft ist es da gewesen, wo es dann einfach auch gekriselt hat. Ich glaube, ich sage da nichts Neues, dass es für Ehepaare und besonders auch für Kinder der größtmögliche GAU sein kann, also die größtmögliche Katastrophe, wenn eine Familie auseinanderbricht. Wenn Ehen auseinanderbrechen, besonders für die Kinder, die in einer, wo sie zuerst denken, das ist so wie eine Burg und dann sehen sie, Papa und Mama verstehen sich nicht. Und auch für die Eheleute selbst, das kann man sich nur so vorstellen, dass das so ist. Und niemals sollten wir hier Richter sein, sondern eher Helfer. Und auch da, jeder, der verheiratet ist, weiß, wenn man es laufen lässt, wird es einfach nur in die Breite gehen. Von selbst tut sich in der Regel nichts verbessern, sondern eher wird es schwieriger. Ich weiß und ich glaube auch, dass alle Verheirateten das wissen, dass Ehe unter Anfechtung steht. Ja, und deshalb, wenn wir eben Kirsten und ich auch Silberhochzeit feiern möchten, dann wollen wir nicht in erster Linie uns feiern, dass wir sagen, ja, wir haben es irgendwie geschafft, sondern wenn, dann wissen wir das auch mit Zittern und Zagen, dass Gott oft auch eingegriffen hat und uns geholfen hat. Es gibt in Gottes Wort ja Hilfen, die gerade für Eheleute und auch diejenigen, die es werden wollen, einfach wichtig sind, dies zu beachten. Und ich möchte heute Morgen besonders eben eine Gruppe ansprechen. Es geht um Verheiratete, die sich entschlossen haben, dem Herrn Jesus nachzufolgen und eine Ehe unter Gottes Segen führen zu wollen. Also um diese Gruppe geht es in erster Linie, um Verheirateten, die sich nach Gottes Wort ausrichten wollen. Wobei ich davon überzeugt bin, dass es auch für diejenigen interessant wird, die noch diesen wunderbaren Lebensweg der Ehe vor sich haben. Auch Menschen, die ihr Leben Christus nicht anvertraut haben, können aus dem, was sie heute hören, doch so manchen Nutzen auch ziehen. Das ist das, was Gott uns Menschen sagt. Aber die Predigt ist zuerst, wie gesagt, an die Jünger von Jesus gerichtet. Und dabei möchte ich einen Bibeltext betonen, der dreimal in der Bibel vorkommt. Und dieser Bibeltext steht im 1. Mose Kapitel 2, Vers 24, in Matthäus 19, Vers 5 und im Epheserbrief 5, Vers 31. Also dreimal, einmal im Alten Testament, da hat es Gott grundsätzlich gesagt zu den Menschen, 1. Mose 2, Vers 24. Dann hat Jesus das später nochmal aufgegriffen, den gleichen Text wiederholt, Matthäus 19, Vers 5. Und Paulus hat es auch nochmal betont in Epheser 5, Vers 31. Und das ist der super bekannte Vers, wo es heißt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. In der Schöpfung, da geht es darum, Gott hat gerade nach einer OP am Mann eben die Rippe herausgenommen und aus dieser Rippe des Mannes eine wunderschöne Frau geschaffen. Der Mann wurde ja nur von der Erde gemacht, aber die Frau wurde von einem Menschen gemacht, von dem Mann. Und deshalb können wir auch mit Fug und Recht sagen, die weibliche Welt ist einfach die schönere Welt, Es ist die schönere Seite, mal grundsätzlich. Und als der Mann von seiner Narkose aufgewacht hat, ist und eben seine schönere Hälfte gesehen hat, dann war es ihm völlig klar. Sie ist von mir. Sie und ich gehören zusammen. Sie ist meine Frau. Übrigens nicht meine Freundin oder meine Lebensgefährtin. Übrigens Lebensgefährtin, ich glaube, das Wort Lebensgefahr kommt von Lebensgefährtin. Sondern sie ist meine Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Bei Adam war das völlig klar. Wir gehören zusammen. So hat es Gott bei der Schöpfung sich ausgedacht und das hat er gewollt. Er will Zusammengehörigkeit. Und genau das will er betonen. Die Zusammengehörigkeit von Mann und Frau in einer einmaligen Art und Weise. Gott gibt dem Menschen die Ehe als engste Verbindung, die ein Mensch mit einem Menschen überhaupt haben kann. Eltern und auch Kinder dürfen nicht enger mit dem Ehepartner verbunden sein als der Ehemann und die Ehefrau. Die gehören zusammen und vor allen Dingen. Es werden sogar Bindungen verlassen. Vater und Mutter muss verlassen werden, damit man richtig und echt auch der Ehefrau anhängen kann. Der Herr Jesus hat später genau diesen Vers noch einmal aufgegriffen.
Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Es geht hier in einem anderen Zusammenhang. Matthäus 19, da kamen die Pharisäer auf ihn zu und fingen ein Gespräch mit ihm an und es geht um Ehescheidung. Und der Herr Jesus macht in diesem Gespräch deutlich, dass Ehe eine Gemeinschaft ist, die eine enge Verbindung darstellt, und er schließt damit, dass der Mensch eine solche Verbindung nicht scheiden soll. Auch betont der Herr, dass die beiden ein Fleisch sind. Das heißt, wenn man die auseinanderreißt, es gibt eine riesige Wunde. Ja, es gibt eine riesige Wunde. Paulus schreibt im Auftrag Gottes den Ephesern auch diesen Bibeltext. Und ich lese aus Epheser 5, Vers 28 bis 32. Da heißt es: Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb, und jetzt kommt wieder der Bibeltext, wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Nun, hier wird gesagt, dass die Ehe zwischen dem christlichen Ehemann und der christlichen Ehefrau ein Abbild darstellen soll von Christus und der Gemeinde. So wie Christus und seine Gemeinde in Verbindung stehen, zusammengehören, so soll die christliche Ehe aussehen. Und wir sehen an allen drei Bibelstellen einen gemeinsamen Nenner. Ihr gehört zusammen. Gott sagt, aus zwei wird eins. Denkt dran, liebe Eheleute, ihr seid engstens miteinander verbunden. Ihr seid durch die Ehe eine neue Einheit geworden. Das hat Gott geschenkt. Und weil das so ist, wollen wir über das Leben dieser Einheit nachdenken. Ich habe drei Bereiche. Einmal geht es um die Einheit, geistig-seelische Einheit, die körperliche Einheit und dann auch die geistliche Einheit. Aber wie kommt diese Einheit zuerst mal zustande? Wie läuft es eigentlich? Und ich glaube, da kann jeder, der verheiratet ist, so seine Story erzählen. In der Regel kommt diese Einheit durch Anziehung zustande, wie bei zwei Magneten. Wie war das in der Zeit, als man sich kennenlernte, als man sich lieb gewann? Worum kreisten denn die Gedanken? Wie hat man da die Zeit verbracht? Hattet ihr da nicht eine höhere Telefonrechnung? Wer ein Telefon eben hatte. War es nicht so, dass man sich sehr danach gesehnt hat, sich zu sehen? Als so die Annäherungen waren, da schlug doch das Herz höher, wenn man den anderen sah. Was hat man sich da nicht alles ausgetauscht? Und der andere hatte echtes Interesse, es von mir zu hören. Und umgekehrt. War nicht alles darauf angelegt, sich näher kennenzulernen? Stand man dann nicht sogar in Gefahr, weil man sich eben so sehr mochte, auch Grenzen zu überschreiten, die Gott für die Ehe vorgesehen hat? Und doch ist das Gottes Gabe, dass wenn man sich lieb gewinnt, dass man sich sehen möchte und dass man innerlich einen großen Drang hat, nahe bei dem anderen zu sein. Das ist Gottes Geschenk. Und der das verspürt und weiß, bei meinem Freund oder meinem Ehepartner ist es genauso. Da danke Gott dafür. Sich auszutauschen, gedanklich, aber auch Zärtlichkeiten, das gehört alles dazu und ist es von Gott gewollt. Sicher, Anfechtungen gibt es in dieser Zeit auch, denen gilt es zu widerstehen. Christen sind von ihrem Herrn aufgerufen, die Ordnung Gottes einzuhalten und ein eindeutiges Zeugnis in der Welt zu sein. Und doch ist es Gottes Geschenk, dass man sich zueinander gezogen weiß und sich auch da beschenkt. Worin besteht diese Einheit? Wie gesagt, sie besteht körperlich, seelisch und geistlich oder seelisch-geistig, also das heißt gedanklich, auch mit dem Willen und auch in unserer Beziehung zu Gott. Diese Einheit umfasst den ganzen Menschen. Ein Fleischsein möchte nicht nur den körperlichen Bereich betonen. Dieser wird auch betont. Warum gibt es zum Beispiel auch die Warnung, nicht zu einer Prostituierten zu gehen? Einfach aus dem Grund, damit man nicht ein Fleisch mit ihr ist. 1. Korinther 6, Vers 16. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, so heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Also es ist schon der körperliche Kontakt auch ein Fleisch. Aber es geht weit darüber hinaus. Wenn Paulus die Beziehung von Christus und seiner Gemeinde mit dem Geheimnis, ein Fleisch miteinander zu sein, bezeichnet, dann ist es logischerweise geistlich gemeint. Was möchte ich jetzt damit sagen? Ihr als Eheleute habt die Aufgabe, die Einheit zu pflegen. Das, was eure Einheit stört, anzusprechen und zu beheben. Der erste Punkt, die Einheit im seelisch-geistigen Bereich. Dies ist der Bereich, bei dem die Frauen in der Regel stärker ein Defizit sehen. Der Mann kann auch ohne viel Worte weiterleben, aber die Frau nicht. In der Regel, es gibt auch Ausnahmen. Die Frau will sich eher mitteilen und auch hören, was der andere bewegt. Bei Kirsten und mir, bei uns ist das schon so. Kirsten will grundsätzlich mehr, als ich mit mir sprechen. Und ich muss mich manchmal, wenn ich dann müde nach Hause komme, manchmal auch überwinden. Ja, dass ich doch auch noch Mu und Mäh sage. Aber dies ist so wichtig, ja, dass man voneinander spricht, wie es einem geht. Denn wenn das nicht der Fall ist, man entfremdet sich. Wir sollen unser Leben teilen, Gedanken austauschen, Probleme gemeinsam besprechen und lösen. Wir sollen einander fragen, was denkst du? Oder womit beschäftigst du dich? Was ist deine Meinung? Ja, zu dieser oder zu jener Sache. Und diese Fragen sollen echt sein. Und die müssen wir uns immer wieder stellen. dass wir aneinander auch Interesse zeigen. Wie war dein Tag? Ich möchte gerne zuhören. Ich möchte ihn von deinem Mund hören. Das Ziel soll sein, dass man sich aufeinander zubewegt und in Schwierigkeiten auch Kompromisse findet. Aber dass man dem anderen in die Augen schaut, wenn man miteinander erzählt und spricht. Manche reden so, dass man gar nicht mehr dem anderen ins Gesicht schaut, sondern man redet einfach da hinten hin und so. Vielleicht kennt ihr das. Und dann zeigt schon die äußere Haltung ein gewisses Desinteresse. Achtet darauf, dass man sich in die Augen schaut und es echt und ernst dann auch nimmt, als ob ihr euch noch nicht so lange kennt. So wie es am Anfang war. Es gilt aber auch dann, ja, wieder neu aufzufrischen. Wenn man miteinander spricht, austauscht, dann gehe auch davon aus, der andere darf mich überzeugen. Ich muss kein Betonkopf bleiben. Ja? Wenn ich merke, der andere hat einfach Recht, dann gib ihm doch das Recht. Es ist doch nicht verkehrt. Du brichst dir keinen Zacken aus der Krone. Sag einfach Danke, dass du mir das gesagt hast. Danke. Es geht um ein echtes Miteinander. Wisst ihr, ihr habt niemand anderes, der in so enger Gemeinschaft mit euch ist. Vielleicht stellt ihr euch das so vor, aber das stimmt nicht. Der Ehepartner ist nach Epheser 5 dein eigenes Fleisch. Und du schneidest dir in dein eigenes Fleisch, wenn du gegen deinen Ehepartner kämpfst, wenn du ihn nicht mehr ernst nimmst. Du tust dir selbst große Schmerzen zufügen. Deshalb muss es dir wichtig sein, was denkt mein Geliebter oder was beschäftigt meine Geliebte. Im Philipper 2, Vers 3, da gibt es einen Vers, wo es heißt, in Demut achtet einander höher als sich selbst. Und das ist mal eine grundsätzliche Aussage für Christen. So sollen sie miteinander umgehen, einander höher achten als sich selbst. Aber wie viel mehr ist es für die Ehe notwendig, dass die Achtung wir bewahren für den anderen? Und das muss in unser Herz wieder hineinfallen. Sage nicht so schnell, an mir liegt das nicht, dass in unserer Ehe Sand ins Getriebe kam. Schau nicht zuerst auf das, was der Partner falsch macht. In deinen Augen kann ja sein, dass er es falsch macht. Denn schau eher darauf, wenn Gott zu dir spricht, achtet einander höher als sich selbst. Wenn Gott dir das gesagt hat, dann bitte Gott darum, dass er dir dabei hilft. Es geht jetzt nicht darum, dass du sagst, der andere soll mal den ersten Schritt machen. Übrigens glaube ich, dass besonders im Punkt auf die Ehe genau derjenige zuhören soll, an den auch dies geschrieben ist. Wenn es heißt, ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus, die Gemeinde, Epheser 5, Vers 25, dann ist das ein Wort Gottes an den Mann und nicht ein Wort Gottes an die Frau, die dem Mann das vorhalten kann. Ja? Umgekehrt, auch das nicht. Wenn es hier heißt in Epheser 5, Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, dann ist das ein Wort nicht an die Männer geschrieben, um der Frau dies vorzuhalten, sondern das ist ein Wort an die Frau. Und so müssen wir hören, was sagt Gott mir. Und dann muss ich von dem, was Gott mir gesagt hat, die Schritte tun. Wenn Ehepartner sich entfremden, die Einheit zu Gott, ja, die auch Gott geschaffen hat, wenn man die nicht mehr so sieht, wenn die nicht mehr so erkennbar ist, dann ist der Ehepartner aufgerufen, etwas zu ändern, dem das auffällt. Wenn also du in deiner Ehe merkst, da ist irgendwo wirklich der Wurm drin, und du merkst, das könnte da eine Hilfe sein, dann überlege, was kannst du tun? Welche guten Schritte kannst du machen, damit es besser wird? Damit es vielleicht auch deinem Ehepartner leichter fällt. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit deinen Füßen. Es gilt darum zu kämpfen, wieder zusammenzukommen. Gott erlaubt einem Ehepaar nicht, wie zwei Alleinstehende nebeneinander zu leben. Dass man nur das Nötigste austauscht und jeder sein eigenes Leben führt. Denkt dran, die Ehe ist ein Abbild von der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Christus dient der Gemeinde, er betet für sie, er vergibt ihr ihre Schuld, er sorgt ja dafür, dass sie in den Himmel kommt, er ist für sie gestorben. Warum? Weil er Gemeinschaft haben will mit seiner Braut. Und die Gemeinde, die kann auch nicht sagen, naja, Hauptsache ich bin gerettet, dann lasse ich mal Christus einen guten Mann sein und ich lebe so, wie ich will. Nein, sie ist auf Christus ausgerichtet. Sie will ihn auch lieben, anbeten sogar und ihm dienen. Es geht hier um Gemeinschaft, enge Gemeinschaft. Und Ehe hat genau diese Ausrichtung, geistig und seelische Einheit. Dies muss gefördert werden. Ihr sollt euch austauschen, ernst nehmen, achten und lieben. Ich möchte es einmal grundsätzlich aufzeigen, auch im Bewusstsein, dass es im Einzelfall auch mal anders aussehen kann. Der wichtigste Ratgeber muss mein Ehepartner sein. Die Ehefrau ist dem Ehemann zur Hilfe gemacht. Somit ist der Ehemann hilfsbedürftig. Und nur die Ehefrau kann ihm hier die entscheidende Hilfe geben. Denn sie wurde ihm zur Hilfe gemacht. Und der Ehemann ist der Ehefrau von Gott zum Haupt bzw. zur Führerschaft gesetzt. Und somit kann nur der Ehemann seiner Frau eine grundsätzliche Richtung zeigen. Das bedeutet, wenn man miteinander berät, muss man dies berücksichtigen. Meine Hilfe, ich bin hilfsbedürftig. Ich brauche den Rat meiner Frau und auch meine Frau. Und auch die Frau soll wissen, ich bin nicht autonom. Ich habe ja einen Mann, der letztendlich die Verantwortung über die Familie und über die Ehe zu übernehmen hat. So hat es Gott gewollt. Und so geht man gemeinsam. Ja, indem man sich gegenseitig stützt. Beide sind aufeinander angewiesen und es ist von Gott grundsätzlich verboten, sich zu vereinzeln. Manchmal scheint es ja der leichtere Weg zu sein. Aber der leichtere Weg ist nicht immer der segensreiche Weg. Wir müssen uns im Aufblick auf Gott bemühen, unseren Teil zu tun. Den ersten Schritt von unserer Seite zu gehen, ohne dass wir den zweiten Schritt von dem anderen erwarten. Wir gehen den ersten, weil wir auf Gott hoffen und weil wir für unsere Ehe kämpfen, weil wir Gottes Wort ernst nehmen, weil Gott uns zu einer Einheit durch die Ehe gemacht hat und weil wir wissen, dass die Trennung dieser Einheit die größte Katastrophe sein wird. Wir gehen den ersten Schritt, weil wir noch leben und Gott somit noch Hoffnung hat. Warum lebt ihr, die ihr vielleicht jetzt in einer Krise steckt? Doch nicht, dass Gott denkt, nun, damit ihr euch trennt, lasse ich euch noch weiter am Leben, sondern er möchte, dass ihr euch wiederfindet. Und weil ihr lebt, hat Gott noch Hoffnung, dass ihr euch findet. Deshalb redet miteinander, zeigt euer Interesse aneinander. Und wenn da im Herzen schon viel abgestorben ist, dann bitte Gott um seine Kraft und gehe doch diesen Weg. Die Frauen, so meine ich, haben es hier leichter. Sie sehen in der Regel es schneller, wo man sich in Gedanken entfremdet. Wir Männer sind manchmal da, ja, einfach unempfindlicher leider. Sie leiden schon da, wo manchmal der Mann gar nichts empfindet. Wo Männer sich vielleicht aber auch schon damit abgefunden haben. Naja, das ist halt so. Und man fragt dann nur noch, ja, wann gibt's denn's Essen? Und nicht, wie war dein Tag? Jetzt möchte ich einen zweiten Bereich erwähnen, der genauso wichtig ist wie den, den wir jetzt besprochen haben. Wenn ich sage, dass wir Menschen bis ins hohe Alter einen Körper haben, dann sage ich nichts Neues. So wie wir im seelisch-geistigen Bereich eine Einheit immer wieder dokumentieren, indem wir uns suchen, Interesse aneinander zeigen, miteinander sprechen, genauso sollten wir auch die Einheit auf körperlicher Ebene suchen. Dies ist nicht sündig und nicht verwerflich oder irgendwie anrüchig, auch wenn man schon älter ist, sondern es ist grundsätzlich von Gott gewollt. Die Einheit auf körperlichem Gebiet zu suchen und zu erleben, dient genauso wie auch auf dem seelischen und geistigen Gebiet der Gesundung der Ehe. Nicht umsonst steht es in Gottes Wort, 1. Korinther 7, Vers 5, entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch beim Fasten und dem Gebet widmen könnt, und dann kommt wieder zusammen. Warum? Damit euch der Satan nicht versuche, um eurer Unenthaltsamkeit willen. So wie die Frau in der Regel das Defizit im Gespräch feststellt, so stellt der Mann in der Regel das Defizit im körperlichen Kontakt fest. So wie Männer auf ein Gespräch leichter verzichten können, so habe ich mir sagen lassen, so können Frauen leichter auf sexuellen Kontakt verzichten. Das macht ihnen nicht so viel aus wie beim Mann. Aber da müssen wir einander helfen. Genauso wie es keine gute Ehe ist, wenn man nur das Nötigste miteinander spricht, so ist es auch keine gute Ehe, wenn man keine Zärtlichkeiten mehr austauscht, wenn man nicht einfach auch die körperliche Nähe sucht. Darüber, ja, sollten wir nachdenken, solltet ihr auch in der Ehe euch austauschen. Hier gilt es, auch die Einheit zu suchen und zu erleben. Nun kann es ein Dilemma geben. Die Frau sagt, warum muss ich mich diesem Stoffel hingeben? Der redet mit mir nur das Nötigste. Und der Mann sagt, warum muss ich mit dieser Zicke sprechen? Die hat sowieso kein Interesse, die ehelichen Pflichten zu erfüllen. Und das ist echt eine vertrackte Sache. Die Frau würde sich dem Mann schon schenken, wenn der Mann sich mehr um sie bemühen würde. Und wenn er sein Interesse an ihrer Person viel deutlicher zeigen würde. Aber der Mann würde auch mehr mit der Frau sprechen, wenn sie nicht eine so uneinnehmbare Burg wäre, wenn sie vielleicht mal mit ihren Reizen auch ihren Mann verführen würde. So erwartet man voneinander manchmal unausgesprochen etwas vom anderen. Aber auch da möchte ich sagen, gehe du den ersten Schritt und verlange nicht den zweiten vom anderen. Tue du das, was du tun kannst. Und auch wenn deine Sehnsüchte noch nicht vom anderen erfüllt werden. Ehe kommt zwar aus dem Paradies, ist aber hier auf der Erde manchmal ein echtes Stück Arbeit. Denk dran, wir Menschen sind mit Geist, Seele und Leib und in allen Bereichen sollen wir diese Einheit auch dokumentieren und auch zeigen. Ich möchte noch zum letzten Punkt kommen, wenn ich meinen Zettel finde, den ich hier irgendwie, ja, habe ich nicht.
Mache ich es so.
Es geht dann um den letzten Punkt, die geistliche Einheit. Warum ist dies so wichtig, dass wir auch das betonen? Ich glaube, dass Christen nicht hoffnungslos sein müssen. Warum? Weil sie an Gott sich wenden können. An den Gott, von dem gesagt wird, er kann Menschenherzen lenken wie Wasserbäche. Und da ist nicht immer das Herz des anderen gemeint, meines Ehepartners, sondern er kann auch mein Herz verändern. Er kann auch mir die Augen öffnen. Und wie wichtig ist es für uns, die wir an diesen Herrn glauben, der uns Hoffnung gibt, dass wir uns an ihn wenden und ihm unsere Ehe auch ausbreiten, auch wenn der andere vielleicht noch nicht mitbeten möchte. Dass wir ihm, unserem Gott, unsere Nöte sagen und bitten, greif du ein. Die Ehe kommt doch von dir. Du möchtest doch Gemeinschaft und du siehst, wie es bei uns ist. Erbarm du dich, mein Gott, und ich lass dich nicht los, bis du irgendeine Änderung schenkst. Gib mir die Kraft, auf meinen Ehepartner zuzugehen. Hilf mir, ihn zu lieben und zu achten, obwohl er mich gestern zur Schnecke gemacht hat. Bitte, hilf mir, dass wir uns an diesen Gott wenden, der treu ist. Und wenn Gott Gnade schenkt, dass wir dann auch mal mit dem Ehepartner darüber sprechen, wäre es nicht gut, wenn wir gemeinsam für unsere Ehe mal beten könnten. Du weißt doch auch, dass es nicht so gut im Moment aussieht. Wollen wir es gemeinsam tun? Und wenn du dann betest, dann bete nicht vor den Ohren des anderen, der soll sich jetzt bitte gefälligst ändern. Sondern wenn du dann betest, dann breite dein Herz aus und bitte Gott um Vergebung, was du falsch gemacht hast. Wir wollen doch Gott vertrauen. Und wenn Gott uns zu einer Einheit gemacht hat, dann möge sie wachsen in seelisch-geistigen Bereich, dass wir füreinander Interesse zeigen. Im körperlichen Bereich, dass wir uns einander schenken, Zärtlichkeiten austauschen. Und auch im geistlichen Bereich, dass wir uns ja gemeinsam zu Gott hinwenden und auch austauschen, was uns Gott ja aufs Herz gesagt hat und gezeigt hat, was ihm einfach wichtig ist. Gott möge uns dazu Gnade schenken. Und wenn jemand gerade zu dieser Predigt auch noch eine Frage hat, er kann mich gerne ansprechen.